It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich begrüße heute wieder einen ganz wundervollen Gast, so wie ich ja jede Woche hier tolle Menschen sitzen habe, inspirierende Mutmacher, Vereine, Ärzte, Betroffene, aber auch Angehörige. Und ich glaube, dass jeder von uns weiß, wie es ist, wenn man eben die Diagnose Krebs bekommt, wenn ein Angehöriger die Diagnose Krebs bekommt. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass so viele Menschen sich trauen, ihre Geschichte hier zu erzählen, weil auch deine Geschichte ist eine absolute Mutmacherin. Liebe Lara, mein Name ist Kendra Zwiefka und wir starten heute mit einem ganz jungen Mädchen, würde ich mal behaupten, sondern auch Frau, denn die liebe Lara ist gerade mal zarte 19 Jahre alt und hat letzte Woche ihr Abi gemacht, also auch dafür, ey, herzlichen Glückwunsch nach deiner Geschichte, unglaublich, Wahnsinn. Ich sehe immer diese strahlenden Augen und diese strahlenden Gesichter, überall auf Social Media strahlt sie mir entgegen, es ist total schön. Und gerne. Ja, die liebe Lara ist mit 18 Jahren an einer Krebsdiagnose erkrankt und zwar relativ selten eigentlich auch, vor allem auch in dem Alter, Schilddrüsenkrebs. Darüber sprechen wir gleich auch und sie hatte im Vorgespräch oder auch in den Notizen, die sie mir geschickt hat, auch geschildert, dass 11 Lymphknoten unter anderem auch gestreut haben. Auch da sprechen wir drüber. Aber ich möchte natürlich auch gerne mit euch teilen, dass es Lara sehr gut geht und dass sie jetzt bald oder ich denke mal ab dem 1.8. eine Ausbildung als operationstechnische Assistentin beginnen wird. Auch da bin ich gespannt, wie sie darauf gekommen ist, ob der Krebs sie da letztendlich hingeführt hat. Also liebe Lara, es ist so schön, dich zu sehen, dich hier mal live zu sehen und ich freue mich sehr auf unser Interview und dass du uns heute deine Geschichte erzählst. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich bin auch total gespannt und aufgeregt und auch dankbar, dass ich jetzt in deinem Podcast sein darf und auch meine Geschichte erzählen darf.
Oh, danke schön auch für diese lieben Worte. Und ja, liebe Lara, lass uns ein bisschen zurückgehen. Es ist ja gar nicht so lange her. Es ist nämlich eigentlich erst ein Jahr her. Was war gerade so bei dir los? Es war die Diagnose, denke ich mal, 2023, richtig?
Mhm. Genau. Mhm.
Genau. Magst du mal ein bisschen erzählen, was vorher los war?
Gerne. Also eigentlich gar nicht so viel Wildes. Ich bin noch in der Schule gewesen, Oberstufe, habe gerade meine Klausurenphase rumgehabt und arbeite auch nebenberuflich als Aushilfe im Edeka an der Kasse. Mhm. Und es war eigentlich alles normal. Ich habe meinen Freund immer noch auch, der auch in der Zeit bei mir war.
Oh, schön.
Und auch sehr, also bin total dankbar. Mhm. Und genau, es war alles normal. So kann man es eigentlich sagen.
Mhm. Okay, also du hast gar nichts irgendwie was gemerkt, dass irgendwie was anders war, dass du dich ein bisschen schlecht gefühlt hast, schlapp gefühlt hast, dass es dir nicht so gut ging, da gab es gar nichts?
Also das ist bei mir, ich habe das noch nie bei jemand anderem gehört. Bei mir war es so, ich hatte wirklich gar nichts, gar nichts. Und jetzt die Frage, wie ich da drauf gekommen bin. Meine Mama hat von Geburt an keine Schilddrüse und ist deswegen manchmal so zu Kontrollen. Und da hat sie jetzt mal den Arzt gewechselt, weil irgendwie, es war damals glaube ich, in Darmstadt und die haben keine Patienten mehr genommen. Und dann ist sie nach Hanau und hatte da einen Termin. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich würde mal mitgehen. Und dann war sie auch, also meine Eltern beide total so, hä, was, du brauchst ja nicht mitgehen, du hast nie was gehabt, dir geht's gut, ne? Und ich habe da aber irgendwie wochenlang drauf bestanden. Und das ist auch sowas, was mich überhaupt nicht mehr loslässt, weil ich mir irgendwie denke, wie bin ich da drauf gekommen und irgendwie habe ich es anscheinend dann doch innerlich gewusst oder irgendwie das Unterbewusstsein hat mir irgendwas sagen wollen. Mhm. Dazu muss ich aber trotzdem sagen, dass ich als Kind, schon als Kleinkind, immer so ein relativ, jetzt sieht man es gar nicht mehr so nach den OPs, aber so einen speckigen Hals hatte. Und es spricht ja meistens dafür, dass was mit der Schilddrüse nicht in Ordnung ist. Und da hatte ich aber auch beim Kinderarzt immer Blut abgenommen bekommen. Und da kam aber nie was raus. So, und später habe ich aber dann erfahren, dass man durch das Blut das gar nicht sehen kann. Also es hätte einfach nur ein Ultraschall gereicht. Tatsächlich.
Ah, okay. Okay, krass, Wahnsinn. Ja, aber okay, aber das ist ja schon unglaublich, dass du in den jungen Jahren zu deiner Mama gesagt hast, hey, ich komme dieses Mal mit zu der Schilddrüsenuntersuchung, weil es ist jetzt ja auch nicht von heute auf morgen, beziehungsweise, dass man denkt so, oh, ich bin jetzt 18 Jahre alt und ich wollte jetzt gerne mal meine Schilddrüse untersuchen lassen. Also da spielt ja dein Unterbewusstsein eine sehr, sehr große Rolle, beziehungsweise auch deine Intuition und auch vor allem dein Körpergefühl, wirklich darauf zu hören. Und wenn auch immer wieder dieser Gedanke kam und dass du wahrscheinlich auch deine Eltern genervt hast damit, dass du gerne zu dieser Untersuchung gerne möchtest, was das aber letztendlich dann auch für ein Auslöser ist, oder?
Also auch als ich dort war, das war so, es war alles locker und bei der Autofahrt noch habe ich mit der Mama so geredet, ich bin mal gespannt, so wie das dann so aussieht halt, weil ich noch nie, so eine Untersuchung ist ja überhaupt nicht Routine. Und das ist auch was, was ich jetzt halt im Nachhinein auch ein bisschen kritisiere. Und genau, wir sind dann da hingefahren und die Mama noch so, ach, ne, da kommt jetzt eh nichts raus. Und sogar der Arzt hat gesagt, es war in Hanau damals, der hat gemeint, nee, also es ist ein bisschen speckiger Hals, es ging halt nicht weg als Baby. Und hatte erst meine Mama untersucht und da war halt nichts Auffälliges und dann war ich dran und da war auch noch total locker und hat Witze gemacht und sowas. Und dann kam der Ultraschall und dann auf einmal war er still. Und dann war ich so, okay, und dann ist die Mama aufgestanden, hat so gesagt, sie wollte sich mal das Ultraschallbild angucken, weil sie mal eine gesunde Schilddrüse sehen wollte, ne, weil sie ja selbst keine hat. Und daraufhin hat der Arzt dann nur gemeint, ja, gesund ist sie nicht. Und das Erste, an was man dann denkt, Unterfunktion, bisschen vergrößert, irgendwie sowas. Aber dass dann sowas rauskommt, ich lag dann da noch kurz und da hat er noch so weiter geguckt. Und hat er so gesagt, ja, also ich muss sagen, das sieht mir aus wie so ein total verkalkter Knoten. Und ich wusste noch gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe nur gesehen, die Mama wird total blass, setzt sich hin. Und dann hat er weitergeguckt und weitergeguckt. Und irgendwann hat er dann so gesagt, ja, also er möchte jetzt eine Punktion machen. Und dann habe ich auch das Strahlenmittel gespritzt bekommen. Und also volles Programm. Wir haben uns noch Gedanken gemacht, wo wir jetzt hinfahren müssen. Und waren da auch echt dankbar, dass ich das dann in der Praxis direkt machen konnte. Und ich habe mir da überhaupt gar keinen Kopf gemacht, weil du denkst ja mit 18 überhaupt nicht an sowas. Und ich habe dann erstmal gedacht, okay, das wird schon nicht sein. Habe natürlich Angst gehabt. Aber ich glaube, vor allem die Mama hatte da so Angst, hat aber versucht, das mir nicht so zu zeigen. Und dann mussten wir ins Wartezimmer und da musste ich da noch was unterschreiben für die Punktion. Und genau, dann haben wir das halt gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt müssen wir halt 2 Tage warten. Und dann habe ich auch daheim 2 Tage gewartet. Und dann kam der Anruf, ja, wir müssen es nochmal machen. Geht aber erst wieder in 6 Wochen. Dann muss man 6 Wochen, also es war irgendwie, es hat irgendwas damit zu tun gehabt, dass da Blut mit reingekommen ist und deswegen das Ergebnis halt nicht genau genug war. Genau, verfälscht war. Und da waren jetzt nicht direkt Krebszellen drin in der ersten Punktion, aber er hat halt gesagt, das sieht so komisch aus, auch dass diese Ränder so verkalkt sind. Er möchte es nochmal testen lassen, aber halt erst in 6 Wochen. Und die 6 Wochen waren für mich so ein Auf und Ab. Ich habe ständig halt mir Sachen eingeredet und habe halt meine Eltern natürlich, nein, da ist nichts, mach dir nicht so einen Kopf und sowas. Aber ich hatte einfach nur Angst. Und als wir dann bei dem Termin waren, haben wir dann nochmal mit dem Arzt geredet. Und der hat dann mir auch nochmal eigentlich gut zugesprochen und hat dann halt gemeint, ja, wir machen das jetzt einfach nochmal. Und da war das schon in meinem Kopf wieder so, okay, wenn es der Arzt so sagt, dass es jetzt einfach, dass wir es nochmal nachgucken, dann wird da auch nichts Schlimmes sein. Und habe dann halt gewartet und eigentlich brauchst du 2 Tage. Aber am nächsten Tag habe ich nicht ich den Anruf entgegengenommen, sondern die Mama, weil ich nicht daheim war. Und ich glaube, ich bin da sogar gerade vom Fitnessstudio gekommen und habe damit überhaupt gar nicht gerechnet. Und meine Mama hockt mit meinem Papa da. Und es war wirklich wie in so einem schlechten Film. Ich komme die Tür rein und meine Mama sagt so, setz dich mal, ne? Und total verheult. Und ich so, na, was haben die jetzt angerufen? Und dann hat sie mir halt erzählt, ja, war ist bösartig, es muss operiert werden. Ich muss dann die nächste Woche zu dem OP-Termin. Und ich so, boah. Und das ist erstmal so ein Schlag, der dich dann trifft. Besonders halt, weil ich mir dachte, okay, bald ist Abi. Wie mache ich das jetzt? Muss ich dann länger im Krankenhaus bleiben? Du fragst dich ja dann auch, so Sachen überlebe ich jetzt und sowas halt, obwohl es vielleicht gar nicht dann, ne? Und genau, dann war der OP-Termin und da, von da an, also als ich das wusste, dass es bösartig ist, war das bei mir wie so eine, ich weiß gar nicht, wie in so einem Aquarium habe ich mich gefühlt. Das war, als wäre es nicht echt, als wäre ich auf so einer Wolke und ich gucke das gerade alles so an und ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich habe es, glaube ich, auch bis heute noch nicht ganz realisiert, was da so passiert ist. Und genau, dann hatten wir halt das OP-Gespräch.
Kannst du uns mal in diesen Moment mitnehmen, also dass du da wirklich so zur Tür reingekommen bist? Du warst vorher gerade im Fitnessstudio und dann kommt deine Mama mit verweinten Augen dann eben um die Ecke, bittet dich dorthin zu setzen und teilt dir eben die Diagnose mit, also dass es bösartig ist. Hast du eigentlich irgendetwas von ihren Worten mitnehmen können oder ist es so gewesen, als ob ja, sie so eine Tür aufmacht und du hörst gar nicht mehr zu, was eben die Menschen da so sprechen und bist eigentlich so in deiner Welt und denkst dir so, what the fuck?
Ja, so ungefähr. Genau, das beschreibt es eigentlich am besten. Du hörst es einfach bösartig und dann ist wie so wirklich eine Tür, die zugeht und du hörst es so, ich hab jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle, dieser das war wirklich, ich habe es auch gar nicht mehr erwartet und besonders auch nicht an diesem Tag. Und dann kommst du die Tür rein, bist total ausgelassen und hast eigentlich gute Laune. Und dann trifft dich so ein Schlag mit 18 und du denkst dir, okay, was mache ich jetzt? Und ich habe eigentlich überhaupt, die hat mir dann erklärt, ja, was der Arzt so gesagt hat, was als nächstes gemacht wird, was die Risiken sind und so. Und das kriege ich ja alles dann noch beim OP-Gespräch erklärt. Aber ich habe dann nochmal nachfragen müssen dann die nächsten Tage, weil ich es überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil du in dem Moment einfach nur denkst, boah.
Ja, ist so, definitiv. Also ich glaube, jeder, der schon mal eine Krebsdiagnose mitgeteilt bekommen hat oder auch eine andere niederschmetternde Diagnose, weiß genau, wie du dich in dem Moment gefühlt hast. Und also ich weiß es auch. Liebe Lara, wie ging es dann weiter? Wie lange hat es dann noch gedauert, bis die OP stattgefunden hat?
Also am 23. Mai war die erste Untersuchung. Ich kann dir leider gar nicht mehr genau sagen, wann wirklich dieser Tag war, wo mir gesagt wurde am Telefon, dass ich Krebs hatte. So auf jeden Fall Ende Juni irgendwie sowas oder Anfang Juli sogar schon. Am 17. Juli wurde ich dann operiert. Und am 18. Juli nochmal leider. Und das war eigentlich überhaupt gar nicht geplant.
Oh, okay. Ja. Magst du erzählen, warum?
Gerne. Also das OP-Gespräch, an das kann ich mich auch gar nicht mehr so genau erinnern. Einfach nur, ich glaube, du weißt, wie das ist. Das ist einfach, du willst es eigentlich gar nicht hören. Und es kommt halt einfach auf dich zu und du kannst eh nichts machen. So beschreibt es eigentlich ganz gut. Und genau, am 17. bin ich dann auch ins Krankenhaus gekommen und es war auch meine erste OP, muss ich sagen, und es war halt direkt am Hals und deswegen, das ist, also für mich war diese Aufregung vor der OP auch total schlimm, nicht nur einfach diese Diagnose, sondern, oh Gott, weil ich singe auch in einer Band und die Risiken waren nämlich halt Stimmbänder, dass die verletzt werden und ich dann halt für immer so eine dunklere Stimme habe oder sowas. Und davor, das kam noch dazu und also es waren viele Faktoren, die es dann noch so ein bisschen verschlimmert haben. Ich muss auch sagen, ein paar Schwestern dort waren jetzt auch nicht so die nettesten. Oh. Aber ich erzähle jetzt erstmal von der OP.
Ja.
Genau, also ich wurde, wie gesagt, am 17. operiert und da kam dann raus, dass das halt gestreut hat. Das haben die gesehen, die haben testweise ein paar Lymphknoten rausgenommen und haben, also die auffällig aussahen, haben dann erkannt, okay, krass, 11 davon sind schon befallen. Und der Knoten war auch nur auf der linken Seite eigentlich. Und dann haben sie entschieden, nachdem halt auch die Lymphknoten so befallen waren, sie wollen dann auch direkt am nächsten Tag die rechte Seite rausnehmen, also dass ich gar keine Schilddrüse mehr haben. Und das war dann auch nochmal sowas, so du denkst, es ist endlich vorbei und bist noch so halb im Delirium und kriegst dann gesagt, okay, morgen nochmal dieselbe Prozedur. Und ich war natürlich froh, dass es erkannt wurde, aber es ist erstmal einfach so, du willst einfach, dass es vorbei ist. So kann man es eigentlich sagen, ja.
Absolut. Konntest du da so ein bisschen mit umgehen, als dann gesagt worden ist, dass die Lymphknoten gestreut haben? Also wusstest du, was das bedeutet? Weil ich glaube, so mit 18 ist das einem ja oftmals gar nicht so bewusst, was das eigentlich heißt, oder?
Also ich muss sagen, für mich war das halt, die Mama hat es mir dann nochmal erklärt, ich meine, wenn die Ärzte dann so reinkommen und du bist noch so gerade frisch aus der Narkose raus, und ich meine, dann versteht man das erstmal nicht mehr so, was da gesagt wird.
Ja.
Und ich kann mich nur daran erinnern, erstmal, dass der Arzt zu mir gesagt hat, dass wenn ich ein halbes Jahr später gekommen wäre, könnte er mir nicht sagen, wie weit es schon wäre. Es wäre auf jeden Fall in der Lunge gewesen.
Wow.
Und was mich so schockiert hat, waren halt wirklich diese Ausmaße, die das dann angenommen hat, auch mit diesen Lymphknoten, weil man sowas halt, okay, man hat ja so einen Knoten, der wird weggemacht. So. Und für mich war das dann, okay, es ist vorbei. Mhm. Aber dass das schon so weit fortgeschritten war, das erwartest du halt nicht. Und da war ich erstmal in einem totalen Schock. Und man denkt sich ja dann auch, okay, wo ist es jetzt noch? Ist es vielleicht schon irgendwie Lunge, Kehlkopf, was weiß ich? Du bist halt einfach so in so eine Situation reingeschmissen, wo du noch nie vorher dich mit befasst hast. Und ich habe mir das dann nochmal erklären lassen und mir wurde dann auch versprochen, ich habe mir das 100-mal sagen lassen, dass wirklich die Lymphknoten, die auffällig waren, rausgenommen wurden und die haben dann auch nochmal geguckt bei der zweiten OP und ich musste ja dann auch noch die Radiotherapien machen und damit war das ja dann auch sicher, dass keine Krebszellen mehr da sind.
Mhm.
Genau.
Wie schnell ging es, dass du dich erholt hast? Also hast du schon relativ schnell gemerkt, dass das anders ist, als dir die Schilddrüse dann entnommen worden ist?
Also ich war gar nicht so lange im Krankenhaus. Ich war 17., 18. wurde ich operiert. Ich glaube, ich war sogar am 20. schon raus. Mhm. Ich wurde sogar am 19. eigentlich schon wieder heim, weil ich das total schlimm dort fand. Aber der Arzt hat halt gesagt, das ist total das Risiko, dass es aufgeht und ne? Und deswegen bin ich dann noch geblieben. Dann lag ich so eine Woche daheim und dann ging es mir eigentlich auch schon wieder gut. Meine schlimmste Erfahrung daran war wirklich dieser Hals, der offen ist, dieses Gefühl, wie das gezogen hat. Ich habe die ganze Zeit so eine Schonhaltung eingenommen, konnte mich nicht hinlegen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nichts machen, nicht duschen. Und da muss ich auch sagen, da bin ich so froh, dass ich meine Mama hatte, die mir wirklich bei allem da geholfen hat, auch beim Duschen. Und auch noch im Krankenhaus. Also ich habe mich total unwohl gefühlt mit so ungewaschenen Haaren und konnte mich halt nicht bewegen. Und da habe ich immer jemanden gebraucht. Und da muss ich auch sagen, da war die Mama immer da. Und die hätte es auch nicht so geschafft. Aber die Erholung ging trotzdem recht schnell. Also als es bei mir angefangen hat, wieder so sich zu normal anzufühlen, ich muss sagen, vielleicht 1,5 Wochen, 2 Wochen. Aber wenn ich sagen muss, vom Kopf her, und ob ich jetzt noch müde bin und Schwindel habe manchmal, immer noch nicht. Also ich muss ja jetzt auch die L-Tyroxin nehmen. Und da bin ich mir eigentlich, also ich muss dauernd Blut abnehmen. Ich war jetzt gerade am Montag da, aber auch weil ich wegen was Angst hatte, da kann ich auch noch gleich zukommen. Ja. Ich bin noch nicht richtig eingestellt und das ist jetzt schon ein Jahr her und es wird auch noch dauern. Und du merkst es einfach, ich bin dauerhaft müde eigentlich.
Oh, okay.
Ja.
Okay. Und das liegt aber an den Medikamenten. Hast du die denn relativ schnell bekommen? Also wie ging es nach der Operation weiter?
Also nach der Operation ging das so weiter, dass ich dann im September, genau, ich wurde im Juli operiert und im September oder August, boah, das ist alles so wischiwaschi.
Alles gut.
da kam dann die Radiotherapie. Und genau, also die Radiotherapie ist quasi dafür da gewesen, weil noch ein bisschen Gewebe von der Schilddrüse drin war. Und ich auch so einen Mittelweg von der Schilddrüse, haben nicht alle, so ein was in der Mitte halt verbunden ist, dass das zerstört wird. Jetzt habe ich deine Frage vergessen, Kendra.
Macht doch nichts. Ich hatte gefragt, also wie es nach der Operation weiterging, ob du dann direkt Tabletten bekommen hast, aber du hast jetzt gerade erzählt von der Radiojodtherapie. Magst du da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich glaube, nicht jeder weiß, was das heißt.
Ja, also Radiojodtherapie heißt quasi, du kriegst eine Tablette und wirst durch die Tablette halt ein paar Tage radioaktiv, je nachdem wie die Dosis ist. Bei mir war die Dosis relativ hoch und du bist isoliert in deinem Krankenhauszimmer ohne Gesellschaft, ohne dass du raus darfst. Es war bei mir jetzt zum Glück nicht so lange, also eine Woche halt oder fünf Tage und genau, die verbringst du da einfach dir. Also ich hatte jetzt keine Beschwerden. Ich hatte so ein bisschen erhöhten Speichelfluss, weil es auch auf die Speicheldrüsen geht, diese Tablette. Du musst auch Magentabletten nehmen, damit es halt nicht weiter gereizt wird. Aber sonst hatte ich da währenddessen keine Beschwerden, außer dass es halt ein bisschen langweilig war. genau, und das soll halt einfach helfen, dieses Gewebe zu zerstören. Und du kannst auch nach der Radiotherapie direkt sehen, in dem so ein Bild davon gemacht wird, du liegst da wie so in so einem CT drin, ob da jetzt noch Krebszellen drin sind oder nicht. Und bei mir war nach der ersten Radiotherapie noch ein bisschen was da und deswegen musste ich dann jetzt dieses Jahr im Januar, also Ende Januar, Februar, wieder eine machen und da dann danach raus, es waren auch wieder 5 Tage, dass nichts mehr da ist. Also das Radiojod hat es total zerstört.
Okay. Hast du dann, als dann, also in dem Sinne, die Operation vorbei war, als du dann angefangen hast, dich mit dem Krebs oder mit den Tabletten auseinanderzusetzen, hast du dann dir dann auch so psychologische Hilfe geholt oder warst du in einer Reha-Klinik oder wie ging dein Leben weiter?
Also ich habe sehr viel mit einem Arzt geredet, weil mich das anfangs wirklich schon sehr belastet hat. Also ich war vor allem nach der OP, so die paar Wochen, wo ich dann auch im Bett lag nur, war ich wie wirklich so in ein Loch gefallen, so ein bisschen Depri, keine Lust auf nichts und hoffnungslos, obwohl es ja eigentlich was Positives war, dass das entdeckt wurde so früh. Also früh, es war ja schon sehr grenzwertig, aber dass ich so ein Glück hatte. Aber du fällst ja in so ein Loch und deswegen, ich habe mit einem Arzt geredet, der hat dann gesagt, ich könnte in so eine Reha-Klinik gehen, wenn ich das möchte, aber muss dann auch sehen, wie es da anderen Leuten ergeht, die vielleicht wirklich ganz schlimm Krebs haben und ganz schlimm Chemotherapie hatten und sowas. Und da habe ich dann für mich gedacht, ich glaube, das wird es für mich dann eher noch so ein Stück schlimmer machen. Und durch meine Familie, durch meinen Freund war ich dann auch ganz schnell wieder auf den Beinen und habe mich auch abgelenkt mit Schulsachen und sowas. Also mir ging es ganz schnell wirklich wieder gut. Es war nur ein sensibles Thema trotzdem noch. Mhm. Also vor allem am Anfang, wenn Leute mich irgendwie auf die Narbe angesprochen haben. Ich arbeite ja auch im Edeka. Da kam es schon oft dazu, dass irgendwelche ganz wildfremden Typen mich gefragt haben, ey, was hast du da eigentlich am Hals? Jetzt gerade sieht man die Narbe gar nicht so im Podcast. Aber da war es wirklich schon, wo ich dann sauer geworden bin und teilweise dann auch wirklich gesagt habe, weil ich mich dann so getroffen gefühlt habe, ich habe Krebs oder irgendwie sowas. Und da gab es auch ein Erlebnis, das war direkt nach der zweiten OP, da musste ich nochmal im Krankenhaus zum HNO. Und da bin ich dann mit der Mama hingelaufen und da war ich im Wartezimmer. Und da saß da so ein Mann mit seiner ganz kleinen Tochter und hat mich so angeguckt so länger. Und ich hatte ja so ein Riesenpflaster und hatte auch total schlechte Laune und hab da gewartet, bis ich dann endlich dran bin und er hat mich die ganze Zeit beobachtet und hat dann irgendwann gefragt, wurden dir die Mandeln rausgenommen? Und dann habe ich mich angeguckt und habe so gesagt, schön wär's gewesen. Und dann hat er so ganz blöd geguckt und das waren so Sachen, die mich einfach total sauer gemacht haben. Und heute muss ich aber sagen, ich stehe da voll drüber und das ist mir auch egal, ob die Leute gucken oder so, weil ich bin da eigentlich stolz drauf. Ich bin stolz, dass ich das gemerkt habe, ich bin stolz auf meinen Körper, dass er das so mitgemacht hat. Mhm. Und deswegen, die Leute können ruhig gucken. Das macht mir jetzt gar nichts mehr. Aber früher, muss ich sagen, hat es mich echt sauer gemacht.
Mhm. Ja, man kann ja nicht so von früher sprechen, weil es ist ja letztes Jahr gewesen. Also ja. So viel früher ist es jetzt ja auch nicht. Aber ich kann das natürlich, also ich kann es sehr nachempfinden. Wie hat denn so dein Freundeskreis drauf reagiert? Also du hast gesagt, dass dein Freund immer noch total hinter dir steht, auch in der Zeit dann eben auch. Ich glaube, das ist auch nochmal was, was einen wahrscheinlich auch nochmal ganz zusammenschweißt und auch nochmal anders blicken lässt, oder?
Ja. Also mein Freund, da muss ich auch dazu sagen, der war auch am Anfang total überfordert. Ich meine, das ist ja normal, ich kann das auch voll verstehen. Der wusste gar nicht, wohin. Und genauso wie, ich glaube, am schlimmsten war es sowieso für meine Mama besonders. Meine Papas tun ja immer so auf stark. Und aber ich glaube, wirklich am schlimmsten war es für die Mama. Aber jetzt generell im Freundeskreis muss man auch sagen, man hat auch gemerkt, dass viele Freunde gar nicht so Freunde sind, wie man gedacht hat. Wenn ich zum Beispiel erfahren hätte, dass eine Freundin von mir Krebs hat, im Krankenhaus liegt, ich hätte angerufen, wäre vorbeigefahren und viele, wo ich gedacht habe, die würden das für mich machen, haben es eben nicht gemacht. Mhm. Und da habe ich dann so ein bisschen aussortiert und habe auch mal losgelassen und habe dann gedacht, okay, ich brauche euch nicht, was mir dann auch im Nachhinein sehr gut getan hat. Ja. Genau, aber so wirklich so enge Freunde, die waren natürlich da. Und mein Freund, der war auch im Krankenhaus dann dabei, ist nach der Arbeit immer vorbeigekommen. Und da bin ich auch wirklich froh, dass man halt wirklich die Unterstützung dann auch hat, die man da gebraucht hat. Also
absolut, total, ja. Also ist es richtig, dass bei einer Schilddrüsenerkrankung, also wenn man dann eben Schilddrüsenkrebs hat, dass es dann keine Chemotherapie gibt? Oder war das bei dir ein anderer Fall?
Also bei der beim Schilddrüsenkrebs ist es generell so, dass da überhaupt gar keine Chemotherapie anschlägt. Ah, weil das war nämlich auch meine erste Angst, als ich halt Krebs gehört habe, oh Gott, muss ich jetzt auch eine Chemotherapie während dem Abi? Und da hat aber der Arzt direkt gesagt, nee, da gibt's hier Radiotherapie. Und die ist natürlich jetzt auch nicht so super für den Körper, aber auf jeden Fall, ich meine, du hast es ja auch durchgemacht. Ja. Nicht so schlimm. Und deswegen, das ist, man sagt immer, das wäre der bessere Krebs, Schilddrüsenkrebs. Habe ich jetzt schon oft auf Instagram auch gesehen, wenn man solchen Seiten folgt. Aber
das gehört zu Brustkrebs auch dazu. Das ist der schöne Krebs.
Ja, ich finde, das ist so eine schlimme Aussage. Also generell sich über irgendwelche anderen Leuten dann so ein Urteil zu bilden, wie jetzt der Krebs für einen war. Mhm. Nee, also jede Krankheit ist schlimm, jeder Schicksalsschlag und jede Art von Krebs ist schlimm.
Ja. Wie ist es dann, also du wurdest dann mit den Tabletten eingestellt, du hast gesagt, dass es dann, oder dass du jetzt immer noch Nebenwirkungen hast, waren die am Anfang mehr und sind dann besser geworden? Also kannst du uns so ein bisschen beschreiben, in welcher Form die sich so gezeigt haben?
Also am Anfang, ich durfte erst nach der ersten Radiotherapie die Schilddrüsentabletten nehmen. Das heißt, ich war 1,5 Monate ohne diese Tabletten und war halt quasi richtig doll in dieser Unterfunktion. Und da hat man dann halt wirklich gemerkt, okay, ich bin total schlapp, ich kann mich zu nichts aufraffen, bin müde. Mhm. Und als dann diese Etoroxin ich dann genommen habe, es waren erst die, ich habe erst mit den 125ern angefangen, dann wieder 137er, dann wieder 125er. Und dann merkst du halt auch, indem du halt mit diesen Tabletten schwankst du auch selbst. Und ich merke auch jetzt noch, dass es einfach immer noch nicht irgendwie so ist, wie es sein sollte. Und ich meine, ich muss die jeden Morgen nehmen. Da kommt es halt auch mal dazu, wenn man jetzt irgendwie verschlafen hat oder so, dass man die ein bisschen später nimmt, als man eigentlich sollte. Was natürlich auch nicht gut ist. Aber ich muss sagen, also immer noch, ich weiß nicht, ob es Nebenwirkungen sind oder ob es einfach wirklich deswegen ist, weil es noch nicht richtig eingestellt ist. Es ist einfach wirklich diese Müdigkeit und dieses Schlappe einfach, was man manchmal hat. Und man muss sich echt zu ein paar Sachen aufraffen.
Ja, verstehe ich total. Wie war es denn für dich? Also du hast ja in der Zeit Abi gemacht, also auch als dann eben die Operation war und so, musstest du da viel nachholen? Also war das ein Problem für dich? Und dann eben auch so mit den Tabletten dann eben eingestellt worden zu sein, hat sich da irgendwie was geändert oder verändert?
Also ich hatte tatsächlich sehr Glück. Ich habe auch direkt, es war noch während der Schulzeit, als die Diagnose kam, habe ich direkt all meinen Lehrern Bescheid gesagt. Und die haben dann auch gesagt, okay, wir bleiben per E-Mail oder per sonst was in Kontakt und wir schicken dir auch die Sachen. Natürlich hat man ja auch Mitschüler, die einem die Sachen schicken. Ich habe dann während der Radiotherapien, während beiden, habe ich mein Schulzeug einfach weitergemacht. Und ich hatte aber immer Glück, dass das nicht in Klausurphasen waren. Also ich habe das immer so gut getypt gehabt, also wirklich gut. Und Abi war ja jetzt auch erst dieses Jahr, direkt nach der Radiotherapie, genau. Und deswegen, es hat wirklich alles sehr gut geklappt. Ich habe schon ein paar Sachen verpasst, besonders weil ich auch in Mathe jetzt nicht so die Beste bin, aber das konnte ich gut nachholen, mit auch Hilfe von Mitschülern und meiner besten Freundin zum Beispiel, die mir auch dann alles nochmal erklärt hat. Ja, und genau, deswegen hat schon die Unterstützung echt gehabt.
Ah, sehr gut. Wie war das für dich, als du wieder das erste Mal in die Schule gegangen bist? War das ein komisches Gefühl oder war da alles tippitoppi?
Also, das erste Mal war wirklich schon so, man hat so das Gefühl, alle Augen auf mich, obwohl ich glaube, dass am Anfang das wusste eigentlich gar keiner. Ich habe da nie so ein großes Ding draus gemacht, außerhalb bei meinen Freunden, die wussten das natürlich und die Lehrer. Aber die Lehrer haben da auch nie irgendwie groß dann irgendwas dazu gesagt. Das war immer sehr im Geheimen, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen. Mhm. Ich habe das jetzt nie als Geheimnis gemacht, aber ich habe das jetzt auch nicht gebraucht, dass das jetzt mein ganzer Jahrgang weiß. Und irgendwann hat man aber dann so gemerkt, haben so ein paar Leute mich dann angesprochen, wie geht's dir eigentlich, oder mal angeschrieben. Da hat man schon gemerkt, okay, irgendwie hat es dann doch die Runde gemacht. Ist ja klar, dass sowas dann ist, weil es ja schon was Seltenes ist. Und das war dann schon so, ich habe mich teilweise gefreut, teilweise dachte ich mir dann aber so, es sind jetzt Menschen, die normalerweise überhaupt gar nichts von mir wollen und mich dann auf einmal fragen, wie es jetzt mit meinem Krebs ist. Und da denkt man sich dann so, okay, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das jetzt nur so eine Neugier, die dann...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja. Das war dann immer so ein bisschen...
Also nimm uns mal so ein bisschen mit. Also du wurdest dann eingestellt und gab es dann noch weitere Untersuchungen oder konntest du dann eben dein Leben ganz normal weiterleben in dem Sinne oder hast du dann auch irgendwelche Ängste entwickelt, dadurch, dass du vielleicht gar nicht so offen über dieses Thema kommuniziert hast? Wie war das für dich?
Also Ängste habe ich jetzt nicht direkt entwickelt. Mhm. Ich habe halbjährlich Untersuchungen, zu denen muss ich einfach hin, da wird nochmal Ultraschall gemacht, alles ausgemessen, ob es noch so wie vorher ist. Und eine Blutuntersuchung halt, wie ich eingestellt bin. Und nochmal Tumormarker und sowas. Mhm. Sonst jetzt nichts, da gehe ich auch hin und da gehe ich auch gerne hin, weil ich halt wissen will, was los ist. Mhm. Und genau, aber was mich so wirklich so ein bisschen beeinträchtigt hat, wo ich dachte, okay, ich mache die Untersuchung und bin jetzt geheilt und kann jetzt mein Leben weiterleben, ist die Karriere. Mhm. Ich wollte eigentlich zur Polizei, zur Kriminalpolizei. Und habe mich da auch ganz stark beworben, wurde auch eingeladen dann und also jetzt noch nicht zu so einem ERV heißt es da machst du ja den Sporttest, Computertest und sowas, sondern zu so Einstellungstests, mal so zur Vorbereitung oder auch mal so zu einer Einstellungsberatung. Und da war es dann immer so ein bisschen wischiwaschi, so wir können dir jetzt nichts Genaues sagen wegen deiner Erkrankung, weil du musst es ja offenlegen. Und da war ich dann bei ganz vielen Leuten, die mir ganz viele unterschiedliche Sachen gesagt haben. Und dann war ich jetzt vor 2 Monaten, genau, war ich bei so einem Probesporttest und habe da auch nochmal mit jemandem geredet von der Polizei. Und der hat mir dann so durch die Blume gesagt, ja, du kannst es probieren dann, das wird ja in Wiesbaden dann gemacht, aber sieht eher schlecht aus mit so einer Erkrankung, weil du wirst ja dann auch verbeamtet. Und ich gelte ja jetzt auch noch was ich immer noch total komisch finde, 5 Jahre als Krebspatient und 5 Jahre als schwerbehindert. Und das sieht sich nicht so gern bei der Polizei. Und deswegen habe ich das dann aufgegeben. Und wie du jetzt schon am Anfang vorgestellt hast, habe ich jetzt die Ausbildung Operationstechnische Assistentin und mache das jetzt auch total, also bin jetzt auch total aufgeregt schon da drauf. Und obwohl ich sagen muss, dass ich, während ich im Krankenhaus war, wirklich mir geschworen habe, ich werde nie sowas machen. Das war so schlimm, ich werde die Leute nicht quälen. Und aber im Nachhinein habe ich mir dann so gesagt, so ein paar Schwestern, die da waren, oder auch vorm OP teilweise so ein paar Anästhesisten, ich will es besser machen. Und Medizin war auch was, was mich immer interessiert hat. Das mit Polizei, das war auch schon echt ein Traum von mir. Aber das kam dann auch eher so spontan. Aber dann bin ich jetzt wieder zurück zu Medizin und bin jetzt auch echt gespannt, was da jetzt so auf mich zukommt.
Wie cool.
Ja,
ja, auch das ist eben auch so ein, ja, so eine kleine Herausforderung, würde ich mal auch behaupten, vor allem wenn man dann eben vorher weiß, hey, das ist ein Krankenhaus, wo ich vorher operiert worden bin, wo ich öfters hin musste oder so, und dann aber sich dazu entscheiden, wirklich eine Ausbildung in dem Bereich zu machen, dann eben auch. Also bist du da nur drauf gekommen, weil du dir gedacht hast, Mensch, die waren jetzt nicht so der Knaller, da könnte ich es besser machen, oder gehörte schon noch ein bisschen mehr dazu?
Also ich muss sagen, ich wollte vorher immer Medizin studieren. Genau, das war immer so ein, eigentlich auch so ein Traum von mir, der sich dann auch so ein bisschen aufgelöst hat, als ich dann erfahren habe, oh, das dauert so lange. Und also das war dann immer so das, was mich so 8 Jahre studieren, ohne Geld zu verdienen, und man will ja auch irgendwann dann ausziehen und sowas. Ich glaube, da muss man dann schon sehr für brennen. Und deswegen habe ich dann einfach nur das genommen, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, und habe das kombiniert mit meiner Interesse, die sowieso schon da war, und dachte dann, okay, ich mache das jetzt und ich brenne dafür einfach und gucke, was danach noch passiert. Und genau, da kam das so ein bisschen her.
Okay, cool. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall das Thema auch. Liebe Lara, wie war das bei dir? Ich habe dich ja über Instagram gefunden. Also gehe ich davon aus, dass du, aber ich weiß nicht genau wann, hast du es direkt öffentlich gemacht oder hattest du dir so ein bisschen Zeit gelassen? Wie war das?
Also so richtig öffentlich habe ich es, glaube ich, noch nie gemacht. Also ich habe noch nie irgendwie jetzt auch mal, ich habe auf TikTok mal so ein Video halt gemacht, so wo so ein paar Bilder davon drin waren, wie es mir in der Zeit ging und wie halt auch die Narbe aussah und sowas. Einfach nur, um für mich selber nochmal so mir zu zeigen, hey, wie stark einfach, guck mal, wie es mir jetzt geht. Ich war auch so schön wie auf den Beinen. Aber das war nie sowas, dass ich, dass wirklich jeder von allen, die ich kenne, jetzt weiß, okay, die Lara hatte Krebs. Ich hätte aber auch kein Problem damit. Also das muss ich auch dazu sagen. Und ich bin jetzt auch mal echt gespannt. Ich will auch dann den Podcast jedem zeigen.
Ja, sehr gerne.
Ich hab deinen Podcast leider erst gefunden, nachdem das alles schon so halb vorbei war. Ich habe dann aber auch so gedacht, ich will das auch machen. Deswegen, ich habe dich damals ja auch angeschrieben und dachte an euch, finde es so cool. Und als ich das gehört habe, ich glaube, Annika hieß sie, die hatte auch Schilddrüsenkrebs. Ja. Und als ich das gehört habe, dachte ich, das ist so wirklich Mutmacher-Podcast, wirklich, wie heiß so ist es. Und deswegen, ich glaube, wenn man mich jetzt auch so sieht und so eine Diagnose bekommt, mir geht's gut, und es war auch schon so fortgeschritten, und man, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich auch, dass man vom Kopf her halt einfach stark bleibt und nicht direkt denkt, okay, es wird jetzt alles blöd, und deswegen, man muss einfach stark bleiben.
Absolut. Lara hat sich, also erstmal tausend Dank für die lieben Worte, da freue ich mich total drüber natürlich auch. Und ja, für mich bist du eine absolute Mutmacherin, gerade eben auch diesen Schritt zu wagen, mir zu schreiben, und dann eben, du weißt ja, es ist dann öffentlich in dem Sinne. Da gibt es dann keinen Weg mehr zurück. Aber wie ist das für dich, wenn du dann über dieses Thema mit anderen sprichst? Also hattest du den Austausch zu der Zeit, oder hast du dich mit anderen Betroffenen ausgetauscht, oder gab es sowas gar nicht?
Also ich habe in meinem Umfeld noch nie eine Person gehabt, die auch Schilddrüsenkrebs hatte. Mhm. Deswegen, ich glaube, das hätte mir noch mal so ein Stück geholfen, einfach sich auszutauschen. Ja. Oder auch zum Beispiel im Krankenhaus. Es wäre total cool gewesen, wenn man auf dieser Radiotherapie, es war eine extra Station, wo alle Radiotherapie bekommen hat, wenn man da auch einfach mal sich unterhalten hätte können. Aber es ging einfach nicht. Und ich hatte auch gewusst, dass im Februar bei der Radiotherapie auch eine mit mir auf der Station war, die, ich glaube, ein Jahr älter als ich war, auch wegen Schilddrüsenkrebs. Und man hat aber trotzdem nie das gedurft. Ich weiß auch nicht, warum, weil wir waren ja alle radioaktiv.
Alles so Männchen. Ding, 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 ding.
Ja, genau. Und deswegen, ich habe das nie verstanden und ich hätte es echt cool gefunden, weil bei ihr war das damals ganz frisch. Und bei mir war es ja schon echt so, okay, es wird langsam, es geht jetzt vorbei. Mhm. Und da hätte ich ihr auch nochmal so gut zusprechen können, aber das durfte ich leider nicht. Ich hatte damals mit jemandem auf der Station geredet, der, ich schätze ihn so Anfang 70. Und da hat man sich dann auf dem Balkon so heimlich halt zum Plappern halt getroffen, weil wenn du 5 Tage halt alleine bist. Und der hat mir dann auch erzählt, dass er die Schilddrüse entfernt bekommt, weil die halt einfach vergrößert ist. Mhm. Also und war dann auch total schockiert wegen meiner Diagnose und weil ich so jung bin. Aber generell so im Umfeld hat man dann halt schon eher mit der Familie drüber geredet, obwohl ich auch oft gar nicht so drüber reden wollte in der Anfangszeit, weil das für mich noch gar nicht so real war und das mich einfach runtergezogen hat auch. Und heute habe ich auch, also wenn mich jetzt auch wieder jemand fragen würde auf der Straße oder so, dann würde ich das auch erzählen. Aber da muss ich auch sagen, da hat man auch ein bisschen große Klappe dann. Weil ich weiß nicht, ob du weißt, wie ich meine, aber wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Mama nochmal das alles nochmal so neu durchleben würde, dann würde ich auch wieder weinen, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Weil die halt einfach die ganze Zeit bei mir war. Die wusste, wie das war und die hat mir auch letztens wieder die Geschichte erzählt, als ich nach der Narkose halt allen meine Liebe gestanden habe und sowas. Und da kriege ich einfach immer, da kriege ich einfach wirklich so ein bisschen Pippi in die Augen. Aber wenn ich jetzt mit dir drüber rede und weiß, guck mal, du hast auch so eine schlimme Erfahrung gemacht, ich kann mit dir da total offen drüber reden, dann ist das auch wieder was anderes. Oder wenn ich jetzt mit jemand wirklich wildfremden darüber rede, der überhaupt nichts mit mir zu tun hat, dann ist es auch nochmal was anderes, aber ich kann drüber reden. Und das finde ich auch, das hätte ich bei mir auch nicht gedacht, dass ich da so offen irgendwann drüber werde.
Ja, und ich finde es auch mega mutig und auch total wichtig, dass du eben auch diese Geschichte mit anderen Menschen teilst, weil es gibt wahrscheinlich so viele da draußen eben, und Schilddrüsenkrebs ist eben nicht so eine häufige Erkrankung, also eine Krebserkrankung, sondern relativ selten, vor allem auch in so einem jungen Alter kenne ich gar keinen. Also die Annika war ja schon ein bisschen älter auf jeden Fall, auch nicht viel älter. Aber es ist eben so wichtig, auch darüber zu sprechen, weil dadurch dann eben auch andere Menschen dann auf dich aufmerksam werden und dir dann eben auch mal schreiben können und dir dann auch mal erzählen können, hey, wie war das oder wie war das für dich dann eben auch. Und diesen Austausch, der ist so, so unglaublich wichtig dann eben auch für jeden Einzelnen. Und du kannst ja auch immer noch, es steht dir ja auch zu, immer noch eine Reha im Anschluss zu machen. Oder wenn du jetzt sagst, hey, ich würde gerne in 1-2 Jahren eine Reha machen oder so. Es gibt so viele Reha-Kliniken eben auch gerade für junge Erwachsene. Auch bei mir hier im Ort, also zum Beispiel ist eine ganz berühmte, das ist die Klinik Bad Oechsen, die eben für junge Erwachsene mit Krebs unter anderem ist. Und da wollte ich gerne nochmal drauf zukommen, weil ich das auch nicht so in Ordnung fand, was dein Arzt zu dir gesagt hat, weil eigentlich sollte eine Reha dafür sein, dass du wieder aufgebaut wirst und dass du dann eben auch mit so mit den Menschen zu tun hast, die halt in die Altersklasse auch her passen. Aber sie würden dir eben, die würden jetzt eben dir nicht in die Menschen reingehen, die jetzt eben eine sehr schwere Diagnose haben und eben mit ihrem Leben gerade ringen in dem Sinne. Also die haben da schon ihre unterschiedlichen Gruppen und schauen dann eben, wie es genau passt. Ja, also.
Das ist interessant zu wissen, weil damals, also so damals kam das so, ja, okay, da wirst du irgendwo reingeschmissen. Und da haben jetzt ganz viele Leute irgendwas anderes und da ist jetzt niemand deiner Altersklasse vielleicht. Und also so war das für mich. Und da habe ich mich entschieden, okay, nee, das möchte ich nicht.
Ja, verstehe ich total. Aber auch da, also wenn du da mal irgendwie Interesse hast oder so, ich kenne so viele, gerade junge Erwachsene eben auch, die eben in der Klinik Bad Oeynhausen sind und auch es ist eben mit einer der wenigsten eben, die halt so für junge Menschen dann eben auch ausgelegt ist und dann halt so viele Angebote dort wirklich stattfinden. Und deswegen wollte ich dir es einfach nur mal kurz ans Herz legen. Ein bisschen Werbung hier gerade machen, auch von Herzen natürlich auch. Und wie gesagt, ist auch hier bei mir im Ort und es ist eine sehr, sehr schöne Klinik. Also das kann ich nicht anders sagen, nur dass du da mal Bescheid weißt. Ja,
ich hätte damals zum Beispiel total cool gefunden, jemanden zu haben, der vielleicht auch Polizei einschlagen wollte als Karriere und da auch vielleicht Schilddrüsenkrebs hatte oder irgendwie sowas, mit dem man einfach mal reden hätte können. Vielleicht gibt es ja jemanden, der es trotzdem geschafft hat. Und das wäre mal ganz gut gewesen zu wissen, ja.
Absolut, ja. Ja, wer weiß, vielleicht hört ja auch jemand den Podcast und denkt sich, ja, Moment mal, ich hatte auch eine Krebsdiagnose und ich habe es geschafft und bin in dem polizeilichen Dienst und meldet sich dann ja bei dir. Also auch das ist natürlich eine Möglichkeit, definitiv, dass wir hier heute zusammensitzen, liebe Lara. Ja. Lara, was hat sich genau in deinem Leben verändert? Hast du dich verändert? Hat sich der Sichtwinkel oder der Blickwinkel, hat der sich verändert für das Leben?
Ja, also es gibt ganz viele Faktoren, die ich jetzt erst auch gemerkt habe, die sich so an mir verändert haben. Alleine dieses, was ich vorhin schon erzählt habe, man kann Leute, die einem nicht gut tun, viel leichter gehen lassen, wenn man halt weiß, man braucht die Leute nicht und es ist so, das Leben ist so kostbar und man weiß halt jetzt, wie schnell so eine Diagnose kommen kann, egal ob man jetzt Beschwerden hat oder auch nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man halt gute Menschen um sich rum hat und nicht Leute, die einem nicht unterstützen würden in sowas. Und das ist ein Faktor. Was auch ein Faktor ist, ist, dass ich jetzt viel vorsichtiger bin, auch was jetzt meine Familie angeht. Ich habe natürlich nach meiner Diagnose alle erstmal auch dahin geschickt, um nochmal nach der Schilddrüse gucken zu lassen. Da war zum Glück, Gott sei Dank, nichts. Aber es ist trotzdem immer im Hinterkopf, egal was man hat. Ich hatte zum Beispiel, letzte Woche ist mir das aufgefallen, da habe ich so einen totalen Druck, genau da, wo die Narbe ist, so von innen, als würde mir von innen jemand der Hals zudrücken. So ein totales Globusgefühl. Habe ich auch immer noch. Genau deswegen habe ich mir dann diese Woche Montag einen Termin geben lassen. War dann auch wieder bei meinem Schilddrüsenarzt. War leider nicht der, den ich immer hatte. Aber der hat da geguckt und da war zum Glück nichts. Aber er hat jetzt gemeint, ja, vielleicht nochmal beim HNO gucken lassen. Vielleicht ist da was am Kehlkopf. So. Und dann stehst du wieder da und denkst dir so, okay, ich denke jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie nochmal was total Schlimmes ist. Aber es ist halt einfach trotzdem was, wo man sich wieder Gedanken macht. Ich habe jetzt auch direkt nächste Woche Freitag einen Termin beim HNO und man will das einfach direkt abgecheckt haben und sicher sein, dass da wirklich nichts Schlimmes ist und dass man gesund ist. Und das ist vielleicht was Gutes, vielleicht aber auch was Schlechtes, dass man halt vielleicht so ein bisschen überrunter wird. aber man möchte halt eben, dass seine Familie, das Umfeld einfach gesund ist und dass halt nicht nochmal sowas Schlimmes passiert. Genauso wie damals dieses Bauchgefühl, was ich hatte, das werde ich jetzt auch immer abchecken lassen.
Ja, sehr gut. Ja, wie gesagt, also unsere Intuition, die führt uns schon genau dahin, wo es eben hingehen sollte, auch wenn wir da manchmal nicht so drauf hören wollen oder so, aber trotzdem werden wir immer wieder darauf geleitet, ob wir wollen oder nicht. Also auch da ein Chapeau, dass du wirklich so ein gutes Körpergefühl hast dann eben auch und genau wusstest, hey, da, oder die Seele zu dir gesprochen hat in dem Sinne und gesagt hat, Lara, mach mal da einen Termin, geh mal mit deiner Mama mit, ist besser so für dich dann eben, dass du auch darauf beharrt hast und eben auch das nicht ausreden lassen hast, dann gerade in diesem so jungen Alter dann eben auch, ne? Liebe Lara, zum Ende hin würde ich gerne noch mal kurz mit dir über dein Abi sprechen. Du hast letzte Woche Abitur gemacht. Wie war das für dich? Also dieses Gefühl zu haben, du bist wieder gesund, du kannst wieder am Leben teilnehmen. Vielleicht hast du noch ein paar Einschränkungen, aber eben diesen Lebensabschnitt Abitur und das in der Tasche zu haben.
Ja, also es war wirklich total aufregend und ich habe auch von total vielen Leuten und auch Lehrern gesagt bekommen, dass die Hut abnehmen davor, dass ich trotz der Krankheit und trotz dass ich auch einige Sachen verpasst habe, trotzdem das so gut hingekriegt habe. Ich habe einen Zweierschnitt, also 2,2.
Wow.
Und ja, leider war Mathe da nicht so toll. Aber ja, trotzdem. Und da waren wirklich viele total baff. Und da habe ich dann auch nochmal so gedacht, okay, jetzt, man wird ja immer in so eine Schublade dann gesteckt, so, oh, man ist jetzt irgendwie schwach oder irgendwie sowas. Aber da habe ich dann trotzdem nochmal allen gezeigt. Mhm. Und deswegen, es ist einfach total das. Ich bin immer so ein Mensch, ich realisiere das erst so spät. Ich hatte jetzt am Freitag Abiball und bin auch noch ein bisschen traurig. Es war so ein weinendes und so ein lachendes Auge, womit ich da rausgegangen bin. Weil man halt eben so ein paar Leute einfach vermisst, Lehrer auch. Aber das jetzt in der Tasche zu haben, auch mit dem Wissen, dass ich schon so viel durchgestanden habe, ist einfach wirklich so ein richtig starkes und auch, dass ich auf mich selbst stolz bin, eben so ein, ist einfach ein tolles Gefühl.
Ja. Ja. Und vor allem auch, dass du schon deine Ausbildung in der Tasche hast. Auch das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit und dass du eben ab dem 1.8. dann ja im Krankenhaus dann auch beginnst. Dann,
ja.
Ne? Und jeden Tag im OP stehen wirst. Also.
Da bin ich auch mal gespannt, was da so auf mich zukommen wird. Da sieht man ja auch viel dann.
Absolut. Liebe Lara, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst und dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ich finde das sehr, sehr bewundernswert auf jeden Fall und freue mich auch sehr, weiterhin natürlich von dir zu lesen, natürlich auch zu lernen, keine Frage. Aber ich würde mich schon mal verabschieden und die letzten Worte, die gehören jetzt dir. Also alles, was du gerne noch sagen möchtest, kannst du jetzt von Herzen gerne tun. Ich bin raus und ciao.
Alles klar. Also danke, liebe Kendra, nochmal, dass ich in deinem Podcast teilnehmen durfte. Und ich will auf jeden Fall jedem mit auf den Weg geben, egal wie alt man ist. Es ist immer wichtig, darauf zu hören, was der Körper einem sagt oder ob es der Kopf sagt. Egal was ist, einfach wirklich abchecken lassen. Und man sieht es jetzt an mir, ich hatte keine Beschwerden, nichts. Mir ging es eigentlich echt gut. Und ich hatte aber dieses Bauchgefühl und bin dann daraufhin zum Arzt und dann kam sowas raus. Deswegen, ich gebe jedem nochmal mit auf den Weg, wirklich einfach, egal was ist, gucken lassen.
Ihr Lieben, wenn das nicht die passenden Abschlussworte waren von der lieben Lara, dann weiß ich es aber auch nicht. Und ja, das ist auch das, was ich euch gerne mitgeben möchte auf euren Weg. Hört wirklich auf euer Bauchgefühl, hört auf eure Intuition, also was eben euer Inneres euch auch flüstert, auch wenn wir das oftmals übergehen möchten oder umgehen möchten. Trotzdem führt uns der Weg immer wieder dahin. Und ich würde mich freuen, wenn du mal bei Lara bei Instagram vorbeischaust, ein paar Herzchen da lässt, ein bisschen Liebe da lässt, vor allem auch für eine so ja, junge und fröhliche junge Dame, Frau dann eben auch, die mit 18 die Diagnose Schilddrüsenkrebs erhalten hat und das Ganze eben auch nur aufgrund dessen, weil ihre Mama selber keine Schilddrüse mehr hat und sie eben deswegen mit zum Arzt gegangen ist, wo sie niemals gedacht hätte, dass so eine Diagnose dann eben auf sie zutrifft. Aber Glück im Unglück auf jeden Fall, dass sie eben so frühzeitig dorthin gegangen ist und dass ein halbes Jahr später das eben schon ganz anders ausgesehen hätte. Und dementsprechend ist es auch ganz, ganz wichtig, wirklich auf dich und auf deinen Körper zu hören. Unglaublich, was Lara geschafft hat mit 18, dass sie das mal gerade so gewuppt hat, dass sie jetzt ihr Abitur hinter sich gebracht hat, vor allem auch. Und auch das finde ich sehr erstaunlich und natürlich auch sehr bewegend, vor allem auch so ein junger Mensch und eben so viel weißes Wissen, was sie hier schon mit reinbringt. Und dass sie eben ja ihr Leben schätzt, ihre Lieben schätzt, dann eben auch um sich herum dann eben auch die Menschen vertraut, aber auch so ein bisschen ausgesiebt hat, weil auch das zeigt immer eine Krebsdiagnose, wer wirklich zu dir steht und wer eben nicht hinter dir steht. Also schau da auch gerne mal hin, weil sonst können eben auch keine wundervollen Menschen in dein Leben eintreten, wenn du nicht mal ein bisschen selektierst. Also tu genau das, was dir gut tun würde, das, was dir nicht gut tut, das kannst du einfach mal rausschmeißen. In diesem Sinne danke ich dir, dass du da warst, wünsche dir wie immer eine wunderschöne Woche, genieß den Sommer. Ich verabschiede mich für 2 Wochen in den Sommerurlaub, keine Sorge, es geht hier weiter. Also auch nächste Woche Montag gibt es eine neue Podcast-Folge, die erscheinen wird. Ich freue mich auf neue Gäste, die ich dann ab August dann hier begrüßen darf. Und ja, wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, wenn auch du eine Krebsdiagnose hast oder eben auch über das Krebsthema in irgendeiner Art und Weise mit mir sprechen möchtest, dann lade ich dich von Herzen ein. Ich freue mich, wenn du da bist. Bin gespannt, wer hier im August wieder sitzen darf. Ich verrate nicht zu viel, nur dazu, es wird toll, es sind tolle Gäste, es sind auch einige Ärzte dabei, also freut euch auf jeden Fall, wird es richtig, richtig cool werden. In diesem Sinne, genieß das Leben. Und schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt. Wie immer, vergiss nicht, den Podcast zu teilen mit der Welt, allen Menschen, die gerade eine Schilddrüsenerkrankung bekommen haben, und eben ganz viel Mut aussprechen, vor allem über die Geschichte von Lara, würde ich mich sehr drüber freuen, denn nur so kann natürlich der Podcast auch noch größer werden. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, ich bin raus und ciao.